Guten Morgen. Aufruhr in der Stadt. Die Leute haben sich Wortnachrichten geschickt, weil es keine Textnachrichten gab zu dem Zeitpunkt. Man hat gesehen, wie Leute zusammenstehen und tuscheln, völlig aufgebracht. Selbst die, die kaum gehen konnten, waren draußen auf der Straße. Irgendwas war los. Es war etwas Spannendes in der Luft. Und die Leute wollten wissen, was ist los? Hey, bei uns hier in dieser Stadt Jerusalem, da tut sich irgendwas. Was habt ihr gehört? Was sollte passieren? Ja, es hieß dann plötzlich, du kannst die Folie ranmachen, da kommt, nein, nicht Alfred, sondern, ja, da kommt jemand. Ey, wir haben gehört, sagen die einen, da kommt dieser Rabbi, dieser Jesus von Nazareth, der kommt in die Stadt. Wir haben gehört, dass der vorher in Bethanien war und jetzt ist er auf dem Weg in die Stadt. Und die Leute waren völlig, was passiert jetzt als nächstes? Man hat Jesus schon eine gewisse Zeit lang verfolgt, also im besten Sinne. Man hat ein bisschen mitbekommen, was er tut. Das ist einer, der macht Wunder. Dann werden die Leute gesund und wenn der redet, dann geht es so tief ins Herz. Das hat noch nie jemand gesagt wie er. Und jetzt kommt er zu uns. Und die Leute waren aus dem Häuschen. Die Bibel, die sagt es so. So. Am nächsten Tag, also nachdem sie da in Bethanien waren, erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Sie nahmen Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Die waren richtig begeistert, dass Jesus kommt. Warum denn Palmzweige? Das erste Mal, dass sie das erwähnen, dass da Palmzweige genommen werden. Diese Sache mit den Palmzweigen, also ich wollte jetzt keine rausrupfen, aber diese Palme da hinten zum Beispiel, diese Palmzweige kommen aus der Makkabäerzeit. Das ist so die Zeit zwischen Altem Testament und Neuem Testament, wo der Aufstand war gegen die griechischen Einflüsse der Seleukiden. Und da war das Palmenzeichen ein Siegeszeichen. Und das drückte aus, dass wir wieder unseren König zurückhaben. Und das haben die Leute genommen in Erinnerung daran, weil Jesus war so anders, der war so besonders. Und was haben sie gemacht? Die ersten haben sich die Palmenzweige abgerupft, die nächsten auch. Manche haben kapiert, um was es geht, manche haben es einfach gemacht, weil es alle machen. Und sie sind alle hingerannt, wo alle hingerannt sind. Könnt ihr euch das so ein bisschen bildhaft vorstellen? Sie gingen ihm entgegen, weil sie gehört haben, dass Jesus kommt. Man musste ihn noch gar nicht gesehen haben, da hat schon das Gerücht gereicht. Der Messias kommt. Und alle waren völlig außer dem Häuschen. Die waren sowieso schon etwas aufgeregter, weil das Passafest anstand. Eines der höchsten Feste. Und jetzt plötzlich kommt auch noch der Rabbi. Mann, besser geht's nicht. Das ist mehr als ein Sechser im Lotto. Denn wir haben schon so viel Gutes über ihn gehört. Es gab eine kleinere Gruppe, die fand es nicht so toll. Das waren die Gelehrten, die ganzen religiösen Führer, die waren stinkesauer. Die haben nämlich gerade von Bethanien den Report bekommen, dass Jesus da Dinge getan hat und dass da eine Prostituierte noch dieses teure Öl über seine Füße gegossen hat. Und das fanden sie nicht nur unmöglich, sondern das fanden sie als einen Angriff gegen ihre Position. Und die waren die einzigen, die sich nicht gefreut haben, dass dieser Rabbi kommt. Und was passiert jetzt? Jesus kommt auf die Stadt zu, geht in die Stadt rein und dann passiert was. Es wird laut. Die Leute fangen an zu rufen und je mehr, ihr wisst ja, wie das ist im Stadion, ja, ein paar rufen und immer mehr werden es und es wird immer lauter und irgendwann so laut, dass du dir die Ohren fast zuhalten musst. Und so stell dir das vor. Sie haben was gerufen, ich sage es nicht ganz so laut. Hosianna, riefen sie. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Woher hatten sie denn den Spruch plötzlich? Ich denke, da haben ein paar angefangen damit. Und das ist eine Rezitation aus Sacharja 9, Vers 9, wo das prophetisch auf Jesus gesprochen wird. Und das haben sie genommen. Warum? Denn dieser Messias, der war nicht nur anders, sondern der war so anders, dass wir unbedingt diesen Mann als König brauchen. Der kann aus ein bisschen Brot ganz viel Brot machen. Der kann aus Wasser Wein machen. Der weiß den großen Führern mal in die Parade zu fahren, Klartext zu reden. Der hat die ganzen Kranken gesund gemacht. Da sind sogar schon Tote auferstanden. Und immer wenn er einen ansieht, dann geht das Herz über. Natürlich wollen wir den als Chef. Wir machen den zum König. Und dann fiel ein paar dieser Vers aus Sacharja ein. Und die ganze Menge hat das gebrüllt und gejohlt. Und sie haben die Palmzweige genommen, ausgelegt vor ihm. Ja, wie kam denn Jesus? Das steht hier. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt. Wie es in der Heiligen Schrift steht. Jetzt kommt noch eine Prophetie, die sich hier erfüllt. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Hallo, ein König kommt auf dem Pferd, wissen wir doch, oder? Oder irgendwas Eindrucksvollem. Da hängt was dran, ja? Da hängen die Embleme des Königs dran. Das ist nicht nur einfach ein Esel. Aber Jesus kommt auf diesem Esel. Nicht nur, damit sich das Wort erfüllt aus der Schrift, sondern weil das etwas symbolisiert. Ein echter König würde mit Prunk und Glorie reinkommen und die Situation jetzt mal gleich nutzen, um seine Herrschaft zu zementieren. Um klarzumachen, dass er jetzt der Chef sein wird. Er wird den Moment der Begeisterung nutzen, um allen klarzumachen, ich bin da, jubelt dann noch ein bisschen mehr. Jetzt geht's los und ich sage euch, wo es lang geht. Und dann wird er sich feiern lassen, auf Händen tragen. Er wird vielleicht ein großes Fest geben. Er wird sich noch beliebter machen beim Volk. Alles, um seine Macht zu zementieren. Jesus aber reitet nicht auf einem stolzen Kriegspferd. Und er macht auch keine große Ansage vor sich, sondern er kommt auf einem jungen Esel. Die Menschen jubeln ihm zu. Sie sind aber die, die Hosanna dem Sohn David singen. Jesus zeigt sich hier eigentlich das erste Mal öffentlich als Messias und als König. Vorher gibt es so viele Gelegenheiten, wo Jesus dann gesagt hat, nein, behaltet es für euch. Ja, posaunt das nicht rum. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und eine knappe Woche, bevor es ihm ans Leder geht, was ja keiner außer ihm sonst wusste oder verstanden hätte, plötzlich zeigt er sich als Messias und als König. Das ist doch echt krass. Bevor Jesus ans Kreuz geht, offenbart er seine Berufung, Messias, und dass er König ist. Aber ein anderer König. Nicht ein König, der mit Macht und eisernem Stab und Einfluss und Parteiergreifung und Lobbytum regiert, sondern einer, der Frieden bringt. Ein Fürst des Friedens. Viele dieser Menschen, und möglicherweise alle, haben nicht verstanden, was das Anliegen von Jesus war. Die waren vielleicht erst ein bisschen perplex, dass der auf einem Esel reitet, aber naja, vielleicht hat er nichts anderes gefunden. Sie waren sicher, er wäre jetzt der politische neue Führer. Endlich werden wir erlöst von dem Joch der Römer. Endlich haben wir eine Perspektive. Dieser Mann, der muss es sein. Der kann nicht nur gut reden, sondern alles, was er macht, ist so super und so perfekt, dass man nichts aussetzen kann. Jesus reitet da rein und die Bibel erzählt uns, er ging in den Tempel und schmiss die ganzen Wechslertische um, ja, wo die Leute bezahlt haben für die Opfergaben, wo Business gemacht wurde. Passt irgendwie alles nicht zusammen. Aber als ich diese Geschichte las, und heute ist Palmsonntag, Palmsonntag ist eben dieser Sonntag oder dieser Tag, wo Jesus in die Stadt reitet und die Leute mit den, die Palmen auf den Weg legen oder hochheben oder einige haben ihre Jacken genommen und ausgebreitet auf dem Boden, auf der Straße. Stell dir das mal vor, du würdest jetzt deine Jacke nehmen, die sündhaft teure, und würdest die vor Jesus auf den Boden legen, damit der Esel drüber läuft. Als ein Zeichen der Ehrerbietung. Weil das wird der König. Aber als ich das gelesen habe, diese Geschichte, das mal abmachen, das fällt mir runter. da hat mich das an eine andere Begebenheit erinnert. Und zwar auch natürlich von Jesus. Er war mit seinen 12 Jüngern zusammen und er hat sie was gefragt. Was denken denn die Leute über mich? Was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, die einen sagen, du bist Elia, der eine sagt, du bist Jeremia, der andere sagt, du bist Johannes der Täufer, der war da schon umgekommen, oder noch irgendeiner von diesen Propheten. Wenn jetzt diese Frage an dich käme, wer sagst du, dass Jesus ist? Was würdest du von der Tiefe deines Herzens und deiner Überzeugung sagen? Wer ist Jesus? Es steht hier in Matthäus 16. Für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn, fragt Jesus. Alle denken scharf nach, was kann ich jetzt Richtiges sagen und Gutes sagen? Und Jesus hat sie dann gefragt, und was sagt ihr, wer ich bin? Und da antwortet Simon Petrus, der Vorlaute, ja, so der Hau-drauf-Typ, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. So klar, ja, gerade raus, um was es geht. Und was sagt Jesus da drauf? Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagt Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Und jetzt hör mal zu. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Wenn wir jetzt was üben, kann jeder von euch, egal was er gerade sonst denkt, sagen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Das meint Jesus nicht. Nicht die Einsicht im Sinne von Wissen, sondern die Einsicht als Offenbarung. Und ich möchte vier Sachen von dem Petrus hier kurz schildern. Das erste war, Petrus und Jesus haben sich persönlich getroffen. Da war kein Mittler dazwischen. Als Jesus das hört von Petrus, schaut ihn der Petrus an und sagt ihm das in die Augen. Du brauchst keinen Mittler zwischen dir und Jesus. Sozusagen sagst, ja, so wie so und so sagt, so muss Jesus sein. Nein, du kannst mit ihm persönlich sprechen. Und Petrus schaut Jesus an und sagt, du bist der Sohn Gottes. Es braucht eine 1-zu-1-Beziehung, ein ganz klares Fokus auf Jesus. Das ist, was wir brauchen und was möglich ist, bis heute. Das Zweite, er hatte eine direkte, persönliche Offenbarung dieser fundamentalen Wahrheit. Schau mal, Jesus und Petrus waren schon lange zusammen. Petrus kannte den Rabbi, er kannte, wie er Dinge macht. Die waren schon 3 Jahre und irgendwie noch ein paar Tage mehr zusammen. Da lernst du jemanden kennen, wenn du die ganze Zeit rumziehst miteinander. So, wer Jesus ist und was er macht, das war für Petrus klar. Aber hier geht etwas viel Tieferes. Hier geht es um das Herz von Jesus, das Zentrum des Zentrums, wer Jesus ist. Und das war eine Offenbarung für den Petrus. Kein Ergebnis von logischen Überlegungen. Die anderen haben alles möglich genannt oder auch hier bei der Frage gar nicht antworten können. Petrus hatte etwas ganz Besonderes in diesem Moment. Und das sagt Jesus hier, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Er hatte eine persönliche Offenbarung von dem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. In einem Moment hat der Petrus klar gesehen, du bist der Sohn Gottes. Du bist das. Du bist nicht jemand, der Wunder tut und der Essen vermehren kann und der gute Worte sagen kann. Nein, du bist das Zentrum von allem. Du bist der Sohn Gottes. Und das Dritte, er hatte eine persönliche Erkenntnis dieser Wahrheit. Das war nicht, so nach dem Motto, ich weiß, was ich glaube, sondern ich weiß, wem ich glaube. Es ist eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin Christ und ich glaube schon, dass ich glaube. Oder du sagst, ich weiß, wem ich glaube, weil ich Jesus persönlich begegnet bin. Und ich hoffe, dass das für uns alle so ist. dass wir Jesus persönlich begegnet sind. Vielleicht hast du ihn noch nicht gesehen mit deinen Augen hier, aber du hast ihn mit deinen Herzensaugen erlebt. Du bist ihm so begegnet, dass da was drin passiert ist. Und das war nicht eine logische Überlegung nur, sondern das war eine Begegnung in deinem Herzen, ein Offenbartwerden. Du vor ihm und er vor dir, wer er wirklich ist. Er ist der Sohn Gottes. Und das kann niemand sagen, der nicht das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Jesus ist das Zentrum. Petrus hat ihn erlebt als die Majestät aller Majestäten. Also persönlich zwischen Petrus und Jesus, dann eine direkte persönliche Offenbarung hat er bekommen. Er hatte eine tiefgehende Erkenntnis, dass er diesen Menschen jetzt kannte, diesen Gott kannte, persönlich und nicht nur vom Hörensagen. Und das vierte, er hat das auch ganz klar bekannt. Und der Petrus, dem ist es einfach aus dem Herzen gegangen. Das war ein Statement. Und so ähnlich, wie du es vorhin beschrieben hast, wenn wir, was ich jetzt auch nicht dabei habe, aber ich habe es ja schon von dir bekommen, dieses Armband. Wenn ich dieses Armband nehme, das ist ein klares Bekenntnis, dass ich zu Jesus stehe. Schau mal, Millionen von Menschen auf der ganzen Erde glauben an Jesus. Viele von diesen, im Gegensatz zu uns, glauben so sehr an ihn, weil sie ihm persönlich begegnet sind, dass sie bereit sind, dafür Stress auf sich zu nehmen. Nämlich ins Gefängnis zu kommen, vielleicht sogar umgebracht zu werden. Wir kennen das von manchen Organisationen, die diese Leute unterstützen. Und wir beten auch immer wieder für die verfolgten Geschwister von uns. Es gibt Sportler, Künstler, sogar Politiker, die ein öffentliches Statement für Jesus machen. Habt ihr auch schon gesehen, gerade beim Fußball, ja, wenn einer ein Tor schießt und dann auf Jesus zeigt. Oder früher haben sie ihr Ober-T-Shirt ab hochgerissen, weil unten drunter Jesus stand, damit die Leute das sehen können. Was treibt diese Leute um, dass sie bereit sind, das zu tun? In aller Öffentlichkeit einem anderen die Ehre zu geben und nicht sich selbst zu beleuchten. Da gibt es nur eine Erklärung. Sie haben Jesus persönlich getroffen und seine verändernde Macht in ihrem Leben erlebt. Was Jesus wirklich in meinem Leben ausrichten kann. Das ist gewaltig. Im Kolosser heißt es, Kapitel 2, Vers 9. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Jesus hat es so gesagt, willst du wissen, wie Gott ist? Dann schau mich, schau Jesus an. Wenn du deine Bibel nimmst und du über Jesus liest, dann weißt du, wie Gott der Vater ist. Es ist unglaublich, dass diese Person, die dich und mich, alles und das ganze Universum geschaffen hat, dir und mir erlaubt, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Also mir geht das nicht in den Kopf. Das verdiene ich nicht. Ich habe kein Recht, so zu reagieren. Gott ist heilig, ich bin nicht heilig. Ich würde es gern sein, aber ich bin's nicht. Alles verdanke ich dem, der ans Kreuz ging, um die Tür aufzumachen, um das, was mir wirklich zustand, nämlich Strafe und Tod, auf sich zu nehmen, damit ich Gott Vater nennen kann. Und wenn ich wissen will, wie er ist, dann schaue ich mir die Charakterzüge und die Eigenschaften von Jesus an. Dann lernst du Gott kennen. Gott ist so anders. Und wenn man diesen nächsten Vers liest, und ich habe ihn mal aus dem Englischen übersetzt, weil mir die Übersetzung noch besser gefallen hat, da heißt es aus der Message, ihr braucht kein Teleskop, kein Mikroskop oder Horoskop, um die Fülle von Christus zu erkennen und die Leere des Universums ohne ihn, dass das Universum leer ist ohne Jesus, durch den alles geworden ist. Wenn ihr zu ihm kommt, also zu Christus, bündelt sich diese Fülle, die in Jesus ist, auch in deinem Leben. dass derselbe Gott, derselbe Christus, der Himmel und Erde und das Universum geschaffen hat, der das Mikroskopische wie das Universelle kennt durch und durch und die Regeln gesetzt hat, der sagt, ich bin auch bei dir und ich lebe in dir. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Wie kommt man da dazu? So etwas Wunderbares. Seine Macht geht über alles hinaus. Es gibt noch viele Stellen, die das beschreiben, dass in Christus alles begonnen hat und alles ist für ihn. Und wir haben das im Leben mit Vision darüber gesprochen. Es geht nicht um mich, es geht auch nicht um dich, es geht um Gott. Und wenn ich das begreife, dann weiß ich, wenn ich mich nach ihm ausstrecke, dann ist das Maximum an Erfüllung und Sinnhaftigkeit in meinem Leben möglich. Dann macht es Sinn und ich lasse ihn wirken, gerne wirken in meinem Leben, denn er hat einen Plan für mein Leben. Das ist meine Hoffnung und meine Zuversicht. Meine Frage, wie könntest du das für dich beantworten? Jesus, wer bist du? Was würdest du hören von ihm? Was ist nicht nur in deinem Kopf, sondern was ist in deinem Herzen? Wer ist Jesus in deinem Leben? Und das weißt du, weil du ihm Anrechte gibst für deinen Lebensstil. Was dir wichtig ist, wenn du das bestimmen lässt von ihm, wenn er hineinsprechen kann durch den Heiligen Geist. Und stell dir das mal so vor, wie wenn ich hier vor euch stehe und ich mache euch ein Angebot. Wenn du mir erlaubst, dann helfe ich dir in diesem Bereich. Worauf kommt es jetzt an, dass du sagst, okay, bitte. Wenn du die Person Jesus ansiehst, seinen Charakter, seine Eigenschaften, dann ist das sein Angebot an dich und mich. Weil er das, wer er ist, wie wir gerade von der Bibel gelesen haben, auch in unserem Leben sein möchte. Dass die ganze Fülle von Christus in unser Leben reinkommt. Und deswegen wird der Heilige Geist immer wieder anklopfen, bestimmte Perspektiven an uns herantragen und wir haben die Möglichkeit zu sagen, ja, bitte. Ich fühle mich völlig mit weichen Knien, wenn ich das höre, aber ich weiß, du bist gut. Und in dir ist die Liebe zu 100%. Und ich möchte dir vertrauen. Ich möchte nicht zu vorsichtig sein. Ich möchte mich nicht zurücknehmen, sondern ich möchte mehr von dir, Jesus. Wie ist diese Frage zu beantworten? Ich habe euch mal hier ein paar aufgeschrieben. Ihr habt vielleicht auch schon diesen Zettel da. Ihr könnt, wenn ihr nicht einen habt, draußen noch einen mitnehmen. Und dabei habt ihr auch hier so ein kleines Blatt, ein kleines Palmenblättchen. Das kann dir auch auf der Zunge zergehen, so als Hinweis. Was war das Besondere an Palmsonntag? Der König ist gekommen. Die, die es menschlich verstehen wollten, haben ihn versucht, zum politischen König zu machen. Die, die eine geistliche Offenbarung hatten, wie später auch der Petrus, haben gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus kam als Friedensfürst und als der Messias, der die Menschen erlösen würde. Und das ist unsere Botschaft, die wir nach draußen tragen. Nicht zu kämpfen mit Schwertern, sondern diese Botschaft des Friedens weiterzugeben. Und was steht denn hier? Wir haben es heute schon gesungen. Gott, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Und ihr könnt die Liste durchgehen, ich will nur ein paar rausgreifen. Er ist zum Beispiel der Herr aller Herren, auch der Damen. Aber hier meint es aller derer, die Macht ausüben. Er ist größer als die, die am meisten Macht auf dieser Erde hatten oder haben. Egal welchen Namen du dafür nimmst. Deswegen kann ich beten, dass Gott sich verherrlichen möge. Da kann ich in seinem Namen Segen sprechen und hineinsprechen in das Leben von solchen hohen Persönlichkeiten, dass Gott sich dort zeigen möge. Und dass sie Weisheit doch bekommen für ihre Entscheidungen, weil er höher ist. Er ist der tragende Eckstein. Das kennen wir heute nicht so. Aber früher haben die mit ihren Häuserbauten so angefangen, dass der Eckstein zuerst gesetzt wurde. Warum? Damit die Winkel stimmen und von dem Eckstein aus wurde das ganze Haus fertig gebaut. Und wenn der Eckstein nicht stimmte, dann stand das ganze Haus schief. Jesus ist der Eckstein in deinem und meinem Leben. Und er baut die Dinge. Und er weiß sehr gut, was gebaut werden sollte und muss. Er ist auch der Urheber und der Vollender deines Glaubens. Du musst nicht sagen, ach Herr, ich gebe mir ja Mühe zu glauben. Nein, sag Heiliger Geist, bitte lehre mich glauben, dass ich im Glauben wachse, dass ich weitergehen kann. Und Gott wird dich an Situationen führen, wo Glauben nötig ist. Das erleben wir immer wieder. Wir kommen an Herausforderungen und unsere Knie werden weich. Und da ist Glauben nötig. An dem Punkt. Wenn alles passt, brauchst du keinen Glauben. Du brauchst Glauben, wenn du es nicht mehr selber schaffen kannst. Wenn du nicht ein Modell hast in deiner Hosentasche, das du rausziehst und sagst, so passt. Sondern wo du sagst, Herr, ich weiß nicht, aber du hast alle Weisheit. In dir liegen verborgen, sagt die Bibel, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus. Also, Herr, ich brauche einen Rat von dir, wie ich mich in der Sache entscheiden soll. Da wächst der Glaube dran. Auf der rechten Seite findet ihr noch einige andere Dinge, die Jesus über sich gesagt hat. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was brauchen wir in unserem Leben? Zu wissen, wo es lang geht. Wir brauchen was, dass wir innerlich über die Runden kommen, dass wir aufatmen können. Wir brauchen Leben und wir brauchen Wahrheit. Warum Wahrheit? Weil die Wahrheit uns frei macht. Ich laufe zu viel rum mit Ketten. Manchmal so eine Eisenkugel hinter mir. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Manchmal hebe ich sie hoch, damit ich schneller gehen kann. Aber mir käme nie in Gedanken, dass ich die Kugel gar nicht brauche. So viele Male leben wir mit unseren Gebundenheiten. Wir haben uns arrangiert. Es ist halt so. Aber Jesus sagt, ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich frei machen in deinem Denken. Dass du nicht in diesen eingefahrenen Mustern denkst, sondern dass du eine Offenbarung von mir, von Jesus hast und dass die Ketten fallen und du kannst in neuen Bahnen denken. Das ist mehr als Logik. Das ist eine Offenbarung von göttlichem Weg, von göttlichen Lösungen. Der König kommt und die ganze Menge schrie Hosianna. Sie erfüllten ein prophetisches Wort, ohne dass sie verstanden, um was es ging. Wir gehen jetzt in die Osterwoche rein, in die Karwoche. Und ich möchte dich einladen, wenn du magst, dass du jeden Tag eine dieser Attribute von Jesus, dieser Namen von Jesus, die wir gerade vorher gesehen haben oder die du auf deinem Zettel da findest, dass du dir einen pro Tag anguckst und darüber nachdenkst, bittest, dass der Heilige Geist es dir offenbart. Die Bibelstellen findest du, indem du zum Beispiel ins Internet gehst, biblesurfer.com. Dann kannst du das Wort eingeben und dann kriegst du alle möglichen Verse. Denke darüber nach und lass den Heiligen Geist diese Woche dich vorbereiten für Ostern. Sodass du eine tiefe Offenbarung hast von Jesus. Nicht nur weißt, was du glaubst, sondern wem du glaubst. Weil dann ist der Motor ein anderer. Dann lebst du mit einer anderen Überzeugung. Dann wird es auch leichter, anderen zu sagen, hey, ich bin so begeistert von Jesus. Ich liebe ihn. Ohne ihn könnte ich mir gar nicht vorstellen zu leben. Wir leben jetzt oder haben jetzt vor uns eine wunderbare Woche. Eine Woche, wo wir dann am Höhepunkt am Sonntag die Auferstehung von Jesus feiern. Und damit auch deine und meine Auferstehung. Und dass wir in Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater sein werden. Amen. Amen.